Herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwandel mit 50 plus. Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen, sei es aus eigenem Antrieb oder gezwungenermaßen. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und führe Gespräche mit faszinierenden Menschen, damit Sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Heute freue ich mich, mit Dr. Ramzi Fatfuta über das Thema Narzissmus zu sprechen. Von seinem LinkedIn-Profil habe ich sein persönliches Motto gefunden: No brag, just fact. Also keine Prahlerei, nur Fakten. Genau deshalb arbeitet er kontinuierlich am Theorie-Praxistransfer im HR-Bereich und bietet evidenzbasierte Lösungen für fundierte Entscheidungen anstatt nur Bauchgefühl und Meinung. Das klang natürlich jetzt sehr distanziert. Mal schauen, ob er auch so ist. Ich glaube es nämlich nicht. Also, mega spannend. Er selber und sein Thema. Und jetzt sage ich nochmal herzlich willkommen, lieber Ramzi. Sag doch am besten selber etwas zu dir, wer du bist, was dein Hintergrund ist und warum du zum Narzissmus gekommen bist.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Der Claim fasst es eigentlich ganz gut zusammen. No brag, just fact. Ich bin vom Hintergrund eben Psychologe und Neurowissenschaftler. Das heißt, ich habe mich schon immer mit Zahlen, Daten und Fakten der Anatomie des Gehirns beschäftigt und eher sozusagen der Faktenlage mehr Raum gegeben als meinem eigenen Bauchgefühl. Und im HR-Bereich ist es ja insbesondere bei der Personalauswahl sehr wichtig, wo ich tätig war und immer noch bin, nicht auf das Bauchgefühl zu vertrauen, sondern genau zu gucken, wen habe ich da eigentlich vor mir, was zeichnet die Person aus, liege ich richtig mit meinem Ersteindruck oder nicht, genau.
Ja, vielen Dank. Genau, du hast ja einen mega Hintergrund. Du warst ja, glaube ich, auch in großen Institutionen, Unternehmen und so weiter. Vielleicht kannst du das ein oder andere nochmal nennen, damit man einen Eindruck hat.
Genau, ja. Also ich bin nach meiner Promotion in die Personalberatung gegangen. Ich war bei Kienbaum tätig, Kienbaum Management Consultants in der Management Diagnostik. Das ist also die Serviceline, die sich mit der Auswahl und Entwicklung von Fach- und insbesondere Führungskräften auseinandersetzt auf unterschiedlichen Positionen, mehrheitlich im Bereich der Executives, also N-1, eine Ebene unterm Vorstand. Das sind also sowas wie Bereichsleitungen oder Senior Vice Presidents. In unterschiedlichsten Branchen habe ich das gemacht. Ja, Telekommunikation, FMCG, Bekleidung, Banken, Versicherungen, wirklich Kunden nenne ich jetzt nicht, aber es waren eben wirklich durch die Bank weg verschiedene und auch in verschiedenen Regionen, also im Dachraum und auch in den USA habe ich sozusagen ganz viele verschiedene Persönlichkeiten kennenlernen können und dort die Management Audits gemacht, also insbesondere halbtägige Verfahren, wo man sich dann eine Person ganz genau anguckt und schaut, was zeichnet dich aus, ne? Wie performst du in deiner Rolle, wie geeignet bist du für die nächste Rolle, und das war sozusagen mein Einstieg. Und ja, nach einer gewissen Zeit in der Beratung kommt man in so eine Selbstreflexion, wie möchte ich das jetzt weiterführen oder eben nicht, und ich habe mich dann irgendwann entschieden, auf die Konzernseite zu wechseln und auch mein Portfolio auszuweiten, von Personalauswahl hin zu Personalentwicklung und Organisationsentwicklung und dann auch längerfristige Projekte sozusagen zu begleiten. Genau, das mache ich jetzt seit etwas über 5 Jahren in einem großen deutschen Konzern, dessen Namen ich hier nicht nenne. Ja, habe dann aber festgestellt, dass die Themen sich dort auch wiederfinden. Und ich bin aber meiner Leidenschaft der Wissenschaft immer treu geblieben. Also ich habe nach wie vor immer geforscht und publiziert, zum Thema Narzissmus selbst über 10 Jahre eigene Forschung gemacht und dann jetzt letzten Endes auch in ein Buch sozusagen eingeflossen ist.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja dann viel Arbeit und ganz tolles Wissen, was du weitergibst. Und das Thema Narzissmus beschäftigt natürlich viele Menschen. Und dadurch, dass du jetzt diese große Schleife nochmal gezogen hast, weiß man einfach als Zuhörer, Zuhörerin, was du alles an unterschiedlichen Branchen kennengelernt hast, auch Menschen in unterschiedlichen Positionen. Und dadurch hast du natürlich nochmal eine ganz andere Einschätzung. Neben der wissenschaftlichen Tätigkeit, also ich meine, du verbindest es ja miteinander, das ist ja eben das Gute daran und das Tolle daran. Ja, vielen Dank. Ja, Narzissmus, unser Thema heute. Vielleicht steigst du mal ein und sagst, warum du dieses Thema jetzt speziell herausgenommen hast, warum dich das so beschäftigt und warum du dich damit auseinandersetzt.
Also ich hatte meine erste Berührung mit dem Thema in meiner Dissertation. Da habe ich mich mit dem Thema Konfliktverarbeitung beschäftigt, also wie Menschen mit Konflikten umgehen, wie sie anderen verzeihen oder eben nicht. Und da ist mir immer mal wieder das Thema Narzissmus untergekommen, weil das eben eine Eigenschaft ist, die eigentlich gegensätzlich zum Verzeihen ist. Das sind eher, ja, rachsüchtige, antagonistische Persönlichkeiten, die denken, dass sie recht haben und die andere Person falsch liegt. Und dann habe ich immer weiter mich damit beschäftigt und festgestellt, dass es eine sehr facettenreiche Eigenschaft ist. Also, ne, auf der einen Seite sehr charismatisch, sehr selbstsicher, humorvoll, faszinierend, ja, eloquent und auf der anderen Seite aber auch rachsüchtig, feindselig, gemein. Und
Ja, genau.
dieser Blumenstrauß, den habe ich eigentlich so aus der Psychologie bei keiner anderen Eigenschaft gesehen. Ne, die sind ja sonst sehr gleichförmig. Und hier hat mich aber diese, ja, Vielgesichtigkeit dieser Eigenschaft sehr fasziniert. Und später, als ich dann quasi in die Beratung gegangen bin, habe ich das in freier Wildbahn erlebt. Also gerade so diese gehobenen Führungskräfte in den Audits, das, was man so im Lebenslauf sieht, und wenn die Person dann vor einem steht und dann erzählt, was sie gemacht hat, wie toll sie ist, wie brillant sie performt, das fand ich einfach faszinierend. Weil ich persönlich auch, ich glaube, das hat auch immer etwas mit einem selbst zu tun, eher eine, ja, ich würde mich als bodenständig bescheidene Person bezeichnen. Und dass jemand so diese irrationale Annahme über sich selbst hat, großartig zu sein, das begeistert mich nach wie vor heute. Ja, also das ist einfach faszinierend.
Ja, ich kann das total nachvollziehen. Also ich selber, vielleicht nehmen wir das einfach als Geschichte parallel dazu, wenn wir gleich in die Themen einsteigen noch. Also ich selber habe es halt, ich sage mal, leider am eigenen Leib erlebt, von solch einer Person, ja, sagen wir mal, stark aus dem Unternehmen gedrängt zu werden, um es nochmal freundlich zu sagen. Und auch diese Vielgesichtigkeit hast du, glaube ich, als Begriff gerade verwendet. So ging es mir auch. Ich habe das lange überhaupt nicht verstanden. Also es gab freundliche Aspekte, wo ich dachte, eigentlich ist das auch nett zu dir. Und dann ging aber ganz viel im Hintergrund ab, ganz bösartige Dinge, die mir im Nachhinein erst klar geworden sind. Also in der Situation war ich einfach vollkommen überfordert von diesen unterschiedlichen Verhalten und den Dingen, die drumherum passierten. Da ist natürlich noch wesentlich mehr passiert. Und deshalb finde ich das jetzt sehr spannend, auch mich mit dir darüber zu unterhalten. Denn für mich gibt es nur eine Lösung, dann diese Person zu meiden und rauszugehen aus der Situation. Aber vielleicht sagst du ja auch gleich noch mal etwas ganz anderes. Vielleicht fangen wir auch mal an, das Ganze aus der Sicht der Person zu sehen. Vielleicht kannst du das beschreiben. Was bedeutet das denn für einen Menschen, der Narzisst ist? Was heißt das für den?
Genau, also die Person, man weiß mittlerweile, dass es unterschiedliche Motive gibt, die diese Person leiten. Das eine ist eben dieses Grandiositätsbedürfnis, was ich schon gesagt habe, also der unbedingte Glaube daran, dass man besonders oder einzigartig ist. Man hat Vorstellungen, dass man ja besonders leistungsfähig ist, aber es können auch unterschiedliche Domänen sein, also besonders attraktiv oder mächtig oder beliebt zu sein. Das ist das eine. Dann auch das Thema Anspruchsdenken, also das kann entweder verdeckt oder auch offen sein, anderen sozusagen deutlich machen, hey, ich verdiene hier eine besondere Behandlung, ich habe einen Anspruch darauf, weil ich eben so toll bin. Die berühmte Extrawurst gehört sozusagen mir. Und das Dritte ist eben das Streben nach sozialem Status. Also für diese Menschen ist eben der soziale Rang sehr wichtig. Und sie nutzen unterschiedliche Strategien, um das zu erreichen. Entweder durch Dominanz, also Einschüchterung oder Angst machen, oder durch Prestige, also indem sie beispielsweise ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Vordergrund stellen, weil so erlangen diese Menschen eben sozialen Status, was sehr, sehr wichtig ist. Und um diese Motive, die ich gerade genannt habe, zu erreichen, nutzen diese Menschen unterschiedliche Strategien. Und da kommen wir wieder auf diesen Blumenstrauß zurück, weil es gibt ganz viele Strategien. Das eine ist, das, was klassischerweise mit Narzissmus verknüpft ist, ist dieses Geltungsbedürfnis. Also schau mal, wie toll, wie großartig ich bin. Also da geht es darum, danach zu streben, zu zeigen, dass man speziell oder besonders ist. Man kann aber auch diese Motive durch ein antagonistisches Verhalten erreichen, indem man andere Leute unterdrückt. Also entweder ich sage, ich bin toll, deswegen will ich gut behandelt werden, oder ich zeige dir, du bist eigentlich weniger wert als ich. Ja, ich unterdrücke dich und deswegen enthebe ich mich ja auch über dich sozusagen. Und dann gibt es noch weitere Facetten. Also ich kann aber genauso gut durch eine Gehemmtheit meine Besonderheit ausdrücken, indem ich mich quasi zurückziehe und sage, ihr versteht mich alle nicht, die Welt ist gegen mich. Ne? So schiebt man sich sozusagen auch in eine exklusive Position, weil man sagt, ich habe eigentlich das Wissen, wie die Welt funktioniert oder ich weiß, wie der Hase läuft und ihr seid alle die Unwissenden. Ne? Also ganz viele verschiedene Perspektiven, die man da einnehmen kann.
Also ich kann nur sagen, dass bis auf das Letzte kann ich alles andere in meiner persönlichen Wahrnehmung bestätigen. Also genau so war diese Person. Also sie war brillant, sie war auch sehr dominant und ja, also sehr unangenehm. Also, und was ich festgestellt habe, kannst du das bestätigen? Ich habe das jetzt so wahrgenommen, dass Narzissten soziales Verhalten erlernen. Sie sind oft sehr intelligent. Sie wissen, wie man Dinge macht. Sie selber können es gar nicht. Sie haben gar nicht die Emotionalität dazu, um jetzt zum Beispiel Mitgefühl zu empfinden. Aber sie wissen, was man in der Situation tut. Deshalb passt oft, also das nicht übereinander, das, was sie sagen, wie ihre Mimik ist, wie ihre Körperhaltung und so weiter. Also die Worte passen überhaupt nicht zu dem, wie sie selber dann wahrgenommen werden. Ist das typisch? Kannst du das so bestätigen?
Ja, das geht ja so in Richtung Empathie. Früher hat man ja angenommen, narzisstische Personen besitzen eigentlich gar keine Empathie. Dazu muss man aber sagen, dass Empathie ja aus mehreren Teilen auch besteht. Das eine ist eben diese emotionale Komponente, also mit anderen mitfühlen. Wenn jemand beispielsweise traurig oder verletzt ist, dass einem das nahe geht und man da wirklich auch diese Emotionen nachempfinden kann. Das ist bei narzisstischen Personen eher weniger stark ausgeprägt, aber was gut ausgeprägt ist, ist die kognitive Empathie, also sich hineinversetzen in eine andere Person, die Perspektive übernehmen und auch die Motive und Bedürfnisse der Person antizipieren und verstehen. Also genau zu wissen, wenn ich das sage, dann wirst du das machen. Wenn ich diese Worte benutze, dann kann ich dich in diese Richtung manipulieren. Also, ne, das ist gut ausgeprägt und auch das Thema politische Skills, also taktieren beispielsweise. Das ist auch etwas, was bei den narzisstischen Personen sehr gut ausgeprägt ist, was man ja auch insbesondere in gehobenen Führungspositionen braucht. Ne, da ist ja die Fähigkeit schon wichtig, aber auch das politische Drumherum, zu wissen, wann man welche Worte fallen lässt, das ist sozusagen sehr wichtig.
Wobei es ja interessant ist, dass du das dann oder dass man das dann mit Einfühlungsvermögen verbindet. Also für mich ist es halt eher so, sie haben es gelernt, wie du das sagst, kognitiv. Sie wissen, was zu tun ist. Selber empfinden tun sie es eigentlich nicht. Aber sie wissen, was sie tun müssen, um bestimmte Dinge zu bewirken. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aussage, sodass man dann versteht, was der andere tut, bei einem versucht auch umzusetzen und auslöst. Ne?
Genau, ja.
Ja, das ist ganz furchtbar, ne? Also da habe ich Sachen erlebt. Also, naja, das brauchen wir aber hier gar nicht auszuführen, denn es geht hier eigentlich gar nicht um mich, denn es geht ja um unsere ZuhörerInnen, dass die was daraus erlernen. Leiden diese Menschen eigentlich darunter? Haben die ein negatives Gefühl oder wie gehen die durchs Leben? Kannst du sowas überhaupt beschreiben?
Naja, wenn man sich anguckt, wer in eine Therapie oder ins Coaching kommt, dann sind es eher seltener die narzisstischen Personen selbst, sondern die Personen, die von dem Verhalten betroffen sind. Narzisstische Leute suchen erst die Hilfe, wenn es wirklich, ja, zu spät ist oder oft auch wegen etwas ganz anderem. Also selten kommen sie und sagen, Mensch, ich brauche Unterstützung, weil ich bin narzisstisch, sondern weil sie feststellen, irgendwie meine Strategien scheitern. Ja, ich bin isoliert oder ich wurde gekündigt oder das Team bricht mir weg, die Fluktuation wird immer höher. Aber da vergehen meist sehr, sehr viele Jahre. Und dann sind es andere Themen. Dann geht es darum, ich möchte erfolgreich sein wie früher oder bitte hilf mir, dass ich, ne, noch besser bin. Selten ist es aber so, dass diese Selbsteinsicht stattfindet und sie sozusagen reflektieren, das liegt an meiner narzisstischen Verhaltensweise. Oft ist es auch so, dass sie sich dessen bewusst sind. Also man hat früher auch angenommen, da ist sozusagen eine Lücke in der Wahrnehmung, das wird nicht gesehen, aber diese Menschen verstehen das oft, ne? Dass sie sagen, ja, ich agiere so, aber die Auswirkungen, die das Verhalten auslöst, das wird eher selten sozusagen mit der eigenen Person in Verbindung gebracht.
Ah, okay.
Die anderen sind dann entweder zu weich oder
Ah ja.
zu sensibel, und das wird dann sozusagen externalisiert auf die anderen. Man selber ist dann eher nicht schuld, sondern versucht ja nur das Beste für die Firma, für das Unternehmen, und die anderen sind dann, verstehen das eben nicht.
Ja. Ja, spannend. Okay, das passt da genau zu. Das ist wirklich dann wieder von sich weg, geschoben vollkommen, weil es ja nichts mit der eigenen Person zu tun hat. Und das könnte die Brillanz ja auch beeinflussen. Also ist es
Genau.
natürlich ins Außen gelegt. Ja, genau. Und sie registrieren im Grunde Verhalten anderer, bringen aber vieles nicht mit sich selbst in Verbindung.
Richtig, weil das wäre ja eine Ego-Verletzung. Also
Ja,
narzisstische
ja,
Personen, egal
ja.
welche Strategie sie verwenden,
Mhm.
haben ja eine sehr hohe Sorge oder auch ja fast Angst, dass ihr Ego verletzt oder bedroht wird.
Mhm.
Und da reichen ja teilweise kleinste Rückmeldungen aus, ne? Also Feedback, das vielleicht ganz nett oder konstruktiv gemeint ist, wird aber sofort als Angriff gegen die eigene Person verstanden. Und das ist unangenehm für narzisstische Personen. Deswegen nutzen sie alles, was in ihrer Macht steht, um diese Ego-Verletzung, eine reale oder auch vorgestellte, zu vermeiden.
Ja, genau. Das macht mir jetzt gerade noch mal einiges noch mal klarer. Es ist wirklich ein großes Thema.
Das stimmt.
Ne? Wenn man jetzt im Unternehmen ist und man agiert mit diesen Personen, da ist es einem ja nicht immer zwangsläufig klar. Woran kann man denn aus deiner Sicht ganz gut erkennen, dass ein Mensch narzisstische Züge hat oder wirklich narzisstisch ist? Wie verhält er sich?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil es ja ein sehr facettenreiches Phänomen
Ja.
ist. Und es gibt ja die verschiedenen Arten des Narzissmus, ne? Also das eine ist eben diese, wie gesagt, dieses Geltungsbedürfnis, sich in Meetings beispielsweise immer hervortun wollen, immer wieder Redeanteile für sich gewinnen, die anderen klein halten. Das ist so, die Person möchte zeigen, wie toll oder speziell sie ist. Das, was einem leicht auffällt, ist oft aber dieser antagonistische Typus, weil das geht ja sofort sozusagen gegen einen selbst. Ja, wenn ich beispielsweise selber herabgesetzt werde, erniedrigt werde oder vor anderen bloßgestellt werde, diese feindseligen Facetten, das ist, glaube ich, eher leicht zu erkennen, weil da ist ja der eigene Selbstwert unmittelbar betroffen. Bei diesen grandiosen Menschen, sage ich jetzt mal, das belächelt man ja manchmal, wo man sich denkt, ach komm, gibt dem oder der jetzt mal seine paar Minuten. Aber das sind auch schon Merkmale, an denen man das feststellen kann.
Ja.
Eine Variante, die weniger auffällig ist, ist, finde ich, diese gemeinschaftsorientierte Facette. Also das sind narzisstische Leute, die sich sehr aufopferungsvoll verkaufen, in Anführungsstrichen. Die sagen, Mensch, schau doch mal, ich reibe mich hier auf fürs Team. Ich bin total hilfsbereit. Ich engagiere mich und so weiter. Das ist so eine ganz verdeckte Form, die sehr sozial erwünscht ist, weil man freut sich ja, wenn
Ja.
Mitarbeitende oder Führungskräfte sich zusätzlich engagieren, ne? Aber eigentlich steckt dahinter auch ein narzisstisches Motiv, nämlich dass man da auch Anerkennung erhält, indem man für andere Menschen etwas tut. Ja, also vermeintlich für andere. Im Grunde sehnt man sich da aber auch eigentlich nach eigener Bestätigung. Also wie man sieht, es ist hier auch wieder sehr vielfältig.
Aber ich glaube, jeder, der zuhört, hat sowas auf jeden Fall auf irgendeine bestimmte Art und Weise schon mal erlebt. Und das eine ist halt die Frage, ob das einfach jetzt ein Verhalten mal war in einer bestimmten Situation so, oder
Ja.
ob das ein Verhalten ist, das durchgängig ist. Das ist ja, glaube ich, dann das Wichtige, dass man das über einen längeren Zeitraum beobachtet. Und dann sind wir Laien natürlich alle keine Fachleute, sondern wir sollten einfach das dann wahrnehmen und dann überlegen, finde ich, was macht diese Person? Wie oft ist es so? Und was hat das mit mir zu tun im ersten Schritt? Und dann,
Genau.
wie oft muss ich mit dieser Person umgehen? Muss ich das überhaupt? Kann ich mich ihr, ich sag mal, entziehen? Weil, was würdest du denn sagen, wie sollte der Umgang sein mit jemandem, bei dem ich jetzt weiß oder zumindest vermute, dass er narzisstisch ist oder sie?
Genau, es gibt unterschiedliche Strategien, die kann man einteilen in emotionsfokussierte und problemfokussierte Strategien. Emotionsfokussiert wäre, dass ich mich beispielsweise ablenke, ja, und den Kontakt eher meide, vielleicht ja, privat einfach schöne Dinge unternehme und mich ablenke. Ja, das ist sozusagen, ich gehe der Sache ein bisschen aus dem Weg. Das schafft Linderung auf jeden Fall, aber diese Strategie ist langfristig gesehen nicht besonders nachhaltig, weil dadurch ändere ich mein Verhalten nicht wirklich und die andere Person bleibt auch mehr oder weniger so wie sie ist. Bei den problemfokussierten Strategien, da geht es darum, der Sache sozusagen sich zu stellen. Aber ich finde, das hat immer damit zu tun, wie viele Ressourcen habe ich eigentlich, weil ich sage immer, die Arbeit mit narzisstischen Personen ist immer auch Arbeit am eigenen Selbst, ja. Und wenn ich sage, ich stelle mich der Person, ich konfrontiere diese Person, dann riskiere ich natürlich auch wieder kritisiert, angegriffen zu werden. Und das geht wiederum auf die eigene Kappe. Das heißt, wenn man diesen Weg aber geht, dann wäre das beispielsweise die direkte Kommunikation, dass man sagt, Mensch, ich habe festgestellt in diesem Termin, hast du mich so oder so kritisiert? Was genau meinst du damit? Ne? Oder wie möchtest du, dass ich mich in der Situation hätte anders verhalten sollen? Was ist da deine Vorstellung? Kannst du das bitte konkretisieren? Ne? Dann zwingt man sozusagen das Gegenüber, das genau zu erläutern, anstatt quasi so eine allgemeine Beurteilung über einen zu machen, du bist doof oder inkompetent oder was auch immer. Das ist also, ne, versuchen, das zu klären oder auch die Abgrenzung. Ich habe das wahrgenommen in dieser Situation. Ich möchte nicht, dass das noch einmal passiert. Bitte behandle mich respektvoll. Ne, das ist also quasi die Grenze ziehen. Aber je nachdem, in welcher emotionalen Verfassung man sich befindet, kann diese Strategie eben hilfreich sein oder auch nicht. Ne? Weil gerade wenn das lange Jahre geht und man erschöpft ist, selber vielleicht auch krankheitsbedingt ausgefallen ist, kann am Anfang die Vermeidung die hilfreiche Strategie sein, ja, auch wenn ich sie nicht für die lange Zeit empfehle, ja, aber zu Beginn muss man die Reißleine ziehen und sich schützen. Mit der Zeit empfehle ich aber, dass man eben schaut, dass man andere Strategien verwendet, aber dazu muss man eben auch in der Lage sein, die auch umsetzen zu können.
Genau, also ich finde, das in der Lage sein, das umsetzen zu können, das glaube ich, ist sehr wichtig. Also das Gespräch zu suchen, das lernen wir ja alle, das sollte man, das kann ich grundsätzlich auch unterstreichen. Ich habe das Gespräch gesucht und ich wurde nur abgewertet. Und es war eine totale Konfrontation. Und dann, es war ganz furchtbar. Und da war mir klar, also diese Person, mit der werde ich auch nicht können. Das hieß für mich, dass ich absolut raus musste aus dieser Konstellation. Ich hatte gar keine Chance, weil er der Geschäftsführer war. Also war es klar, dass ich auch gehen musste. Ich bin da mittlerweile, und da belehre mich gerne eines Besseren, relativ radikal. Wenn ich merke, dass ich KundInnen habe, bei denen ich das vermute, dann stelle ich Fragen und sage natürlich, dass ich überhaupt keine Expertin bin, sondern nur Expertin in meinem eigenen damaligen Erleben und wie ich damit umgegangen bin und dass ich empfehle, dann rauszugehen. Was auch immer das bedeutet. Das heißt ja nicht, dass man morgen hingeht und kündigt, aber zumindest für sich so eine Art Exit-Strategie aufstellt. Das heißt, in einen anderen Bereich im Unternehmen zu gehen oder tatsächlich zu kündigen, aber das eben nicht Knall auf Fall, sondern so, dass es gesund bleibt. Manchmal muss man es aus gesunden Gründen tatsächlich sofort machen. Das ist aber auch nicht unbedingt immer gegeben, sondern da kann man sich eher schützen, dass man sagt, okay, ich muss hier raus, ich muss das irgendwie noch ertragen, die nächsten 3, 6, 12 Monate, je nachdem, wie lange es dauert, einen neuen Job zu finden. Also das rate ich dann schon. Wie
Ja,
stehst du dazu?
genau. Also das empfehle ich auch. Das ist sozusagen der letzte Schritt, die Reißleine zu ziehen und zu sagen, okay, es geht nicht. Dann gibt es ja wieder verschiedene Möglichkeiten. Wenn man am Unternehmen gebunden ist, kann man ja schauen, wie kann ich innerhalb des Unternehmens wechseln. Wenn das nicht geht, dann natürlich nach außen. Zu dem Thema Konfrontation möchte ich noch eine Sache ergänzen. Also die direkte Konfrontation, die geht selten gut. Wenn man sozusagen mit narzisstischen Menschen umgehen möchte, dann kommt man eigentlich nie drum herum, immer diese Unterfütterung leisten zu müssen. Also man muss immer sozusagen den Selbstwert unterstützen und sagen, ich, ne, ich weiß,
Du bist
du
toll,
brauchst
aber ich
das, du
muss dir
bist
noch
toll.
sagen.
Genau, du bist toll, aber ich muss dir noch sagen, oder ich möchte etwas von der
Ja.
Person, dann kann ich nicht hingehen und sagen, du, pass mal auf, ich brauche dies oder das von dir, sondern ich muss das so verkaufen, als wäre das eigentlich die Idee der Person. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, das wollen viele gar nicht. Die sagen, nein. Ja, also entweder ich kann so sein, wie ich bin, authentisch und sozusagen auch so kommunizieren, wie ich möchte, oder dann gehe ich eben. Nur wird das eben mit narzisstischen Personen nicht gehen, weil die brauchen immer diese Validierung. Ja, und wer sagt, das ist mir zu aufwendig oder das passt nicht zu mir, dann bleibt tatsächlich eben nur diese Exit-Strategie.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du das sagst, dass man das auch jetzt nicht eben auf sich dann so bezieht und denkt, ich schaffe das einfach nicht, ich schaffe es nicht, mit dieser Person umzugehen. Vielleicht sind ja eben Versuche auch vorher tatsächlich durchgeführt worden, aber immer gleichzeitig, das ist ja wahnsinnig anstrengend, gleichzeitig noch zu denken, also ich sage jetzt nicht einfach irgendwas, sondern ich muss gleichzeitig überlegen, wie kann ich den anderen in seinem Ego stärken, damit er was für mich tut, so. Und
Genau.
das ist ja wahnsinnig anstrengend. Das ne, ist
Ja,
ja nicht unser normales
absolut.
Verhalten
Ja,
eigentlich.
ja. Das erlebe ich auch oft, dass die Leute dann sagen, aber warum soll ich denn jetzt eigentlich so viel machen? Ja, warum soll ich mich denn jetzt fortbilden, sozusagen mich mit dem Thema beschäftigen, auseinandersetzen, Strategie lernen, obwohl ja eigentlich die andere Person in der Wahrnehmung der Betroffenen diejenige ist, die da sozusagen Falschfahrer auf der Autobahn ist. Aber es ist in meinen Augen einfach die Wahrheit, und die Realität. Die Arbeit mit Narzissmus ist die Arbeit am eigenen Selbst. Deswegen empfehle ich das auch immer. Man muss mit sich selbst starten, ne? Weil Narzissmus ist ja eine Störung der Selbstregulation oder Selbstwertregulation und hat auch immer mit unserem eigenen Selbst zu tun, weil die andere Person triggert mit dem Verhalten unsere eigenen Selbstanteile. Entweder weil beispielsweise ja, ein eigener Konflikt hervorgerufen wird oder vielleicht auch ein eigenes Bedürfnis. Also das, wenn man sich da psychodynamisch mit beschäftigt, da sind ja wirklich Welten, die man da ergründen kann. Und das ist für viele unangenehm oder sie erleben einen inneren Widerstand, weil sie anfangen müssen, an sich selbst zu arbeiten und eben diese ganzen Strategien erlernen oder anwenden müssen, obwohl es eigentlich um jemand anderes geht. Ja, eigentlich will ich, dass die andere Person sich ändert. Aber das geht eben nicht. Ne? Also in der Zielearbeit, das kennt man ja, fängt man immer damit an, was kann ich selbst erreichen? Ich kann sozusagen, ich kann Grenzen setzen, ich kann meine Kommunikation anpassen, aber die andere Person werde ich nicht ändern können. Das ist eben so.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Das ist auch, glaube ich, auch eine gute Sache. Das ist ja, eigentlich ist es ja dann wiederum eine schöne Situation, ja, zu sagen, okay, ich kann jetzt auch mit mir arbeiten und mich tatsächlich auch verändern. Aber wie gesagt, beim Narzissten ist es schon extrem. Und da muss man selber sehr viel Stärke haben schon und sehr viel Energie bereit sein zu investieren, dass man damit zurechtkommt.
Genau, ja.
Ja, also ich finde, wir haben jetzt viele Sachen gestreift. Ist da noch etwas, was aus deiner Sicht noch hinzugefügt werden sollte?
Ja, vielleicht eine Sache, die ich, also das ist mein persönliches Credo, dass viele Menschen und gerade in Organisationen denken, dass Narzissmus eben an der Person geknüpft ist, ne? Und dann wird sozusagen viel an dieser Person kritisiert und auch gearbeitet. Es wird ein Coaching oder ein Training zur Verfügung gestellt, aber Narzissmus in Organisationen ist ein systemisches Thema. Also das ist sozusagen der Kontext, in dem sie sich befindet, das Team, das um sie herum ist und das vernachlässigen viele. Also wenn man glaubt, es reicht quasi mit der Person zu arbeiten, dann kann man kurzfristig vielleicht Erfolge erzielen, aber langfristig, wenn sich das System drumherum nicht verändert, das Team nicht gestärkt
Absolut.
wird, die Kultur in der Firma sich auch nicht
Ja,
verändert,
ja.
ja? Also wenn man hierarchieorientierte Kultur hat oder bestimmte Werte einfach hat, die implizit in der Kultur verankert sind, dann wird sich das immer wieder wiederholen. Und viele Leute wundern sich, Mensch, ich habe doch jetzt so viel da in den reingebuttert oder in die und irgendwie passiert da nichts. Ja klar, weil sich die Strukturen und Prozesse nicht verändert haben und die Kultur seit vielen Jahren, Jahrzehnten so bestehen bleibt. Das heißt, wenn man das angehen möchte, sollte man auch sich trauen, um die Person herum mal zu gucken, was kann ich da eigentlich noch identifizieren und anpassen.
Ja, super wichtig, absolut. Das kann ich auch so nachvollziehen. Also wirklich das gesamte System zu sehen und sch zu schauen, genau, wie kann ich mich damit arrangieren? Kann ich etwas verändern bei mir, bei dem anderen, also im System, was ja sehr selten der Fall sein wird? Und damit arrangieren dann. Genau, das ist echt auch nochmal wichtig, das hervorzuheben.
Ja.
Ja. Also ich finde es jetzt mega spannend und auch nochmal, also es hat mir nochmal einiges gebracht und mich auch bestätigt in dem, was ich so wahrgenommen habe und eben auch gelernt habe. Ich habe da auch sehr viel an mir gearbeitet in dem Zusammenhang. Absolut. Ich fand das jetzt nicht, das ist nicht unbedingt eine Chance, die man sich so wünscht. Da könnte es irgendwie andere Chancen geben, die irgendwie angenehmer sind. Aber man lernt ja meistens durch das Negative dann wirklich wesentlich besser, als wenn es so ganz einfach läuft. Ne?
Genau, ja. Und es bringt einem auch etwas über den Narzissmus hinaus. Ne? Also wenn man gerade am eigenen Selbstwert arbeitet, es gibt ja noch viele andere schwierige Personen oder Situationen im Leben.
Genau.
Und die Ressourcenarbeit, die man da sozusagen betreibt, die ist ja nicht nur für diesen einen Kontext wichtig,
Genau.
sondern die kann man auch für andere Situationen nutzen.
Ja, absolut. Genau. Ich habe sehr viel gelernt für alles Zukünftige. Absolut.
Schön.
Ja, vielen Dank. Vielleicht können wir das auch als Schlusswort nehmen. Man lernt wirklich sehr viel und wenn man es schafft, also wenn man nicht in dieser Drucksituation ist, denn also wenn es diese Abhängigkeit ist, wo ganz viel Druck ausgeübt wird und man eigentlich keine andere Chance hat, als rauszugehen, ist das mit dem Lernen im Grunde erst im Nachhinein möglich, ja, weil man in der Situation viel zu angespannt ist, das schafft man einfach gar nicht.
Genau.
Okay, gibt es ein Schlusswort, das du mitnehmen geben könntest?
Ein Schlusswort. Vielleicht gerade das Letzte, was du gerade erwähnt hast, wenn man die Reißleine zieht in einer Drucksituation, erlebe ich häufig auch, dass Leute das als persönliches Versagen werten. Aber das ist mitnichten der Fall. Also das ist eine Entscheidung für einen selbst, ja. Und manchmal gibt es eben keine andere Wahl, als diese Entscheidung für einen selbst zu tun und sich aus dieser Person oder aus dieser Situation rauszunehmen. Und wenn man nach ein paar Jahren darauf zurückblickt, dann stellt man oft fest, dass das die richtige Entscheidung war.
Aber ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort, denn es gibt ja eine positive Perspektive. Und das ist für die Leute ja wichtig, denke ich, und
Genau.
für unsere ZuhörerInnen, dass sie wissen, okay, es geht weiter. Und es hat letztendlich was mit mir zu tun, auf jeden Fall, aber ich kann damit lernen, umzugehen.
Exakt.
Okay, dann würde ich sagen, wir sind schon am Ende, wenn das okay ist für dich.
Absolut.
Ja, okay. Dann sage ich auch vielen Dank natürlich an unsere ZuhörerInnen. Vielen Dank an dich, lieber Ramsi. Das war ein super spannendes und mega wichtiges Gespräch. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir.
Ja, das ist ja mein Herzensthema. Macht mir immer Spaß.
Ja, das merkt man ja auch. Weißt du, du kannst vor allen Dingen so ruhig darüber reden. Weißt du,
Ja.
du redest klar und ruhig darüber. Und das ist einfach, dadurch kriegt man selber dann auch Abstand dazu. Das ist
Das
toll.
stimmt, ja. Das ist auch eine Strategie, die man sich im Laufe der Jahre aneignet.
Ja, genau. Ja, also nochmal herzlichen Dank an dich. Und ja, wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns auf LinkedIn. In den Shownotes verlinke ich zum Profil von Dr. Ramsi Fatfuta und zu seiner Webseite, wo Sie noch mehr, viel mehr über ihn und seine Publikationen finden können. Denn vielleicht beschäftigt Sie das Thema ja gerade sehr akut selber und Sie können daraus eine ganze Menge lernen. Mein Name ist Martina Frahn und ich unterstütze Menschen von Herzen bei ihrem individuellen New Placement, sei es innerhalb des jetzigen Unternehmens oder außerhalb. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihnen das am besten gelingt. Dazu schreiben Sie mich entweder direkt auf LinkedIn an oder vereinbaren einen Termin mit mir. Beide Möglichkeiten verlinke ich natürlich ebenfalls in den Shownotes. Also, bis bald, wenn es wieder heißt, entspannter Jobwandel mit 50 plus.